Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Herzlich willkommen beim Beachsoccer-Podcast Sandkastengeflüster, dem Podcast von Manuel Kraus und Matthias Brandlmeier. Bei uns bekommst du einen Einblick hinter die Kulissen rund um die Sportart Beachsoccer. Und jetzt wünschen wir dir viel Spaß mit unserer aktuellen Folge. Ja, und damit herzlich willkommen zu unserer aktuellen Folge. Wir haben heute den Hansi Knüppel von den Rostocker Robben zu Gast. Servus, Hansi.
Ja, moin.
Und wir wollen heute mal starten mit einer kurzen Einleitung. Was müssen die Leute denn über dich wissen, Hansi?
Ja, erstmal vielen Dank, dass ich heute hier sein darf bei diesem neuen Format. Sehr geil. Schön, dass es auch nach Deutschland jetzt gekommen ist, so einen Podcast hier über Beachsoccer zu machen. Ich bin fast 30 jetzt mittlerweile. Kind der Küste in Rostock geboren, fast mein ganzes Leben hier verbracht und bin froh, jetzt immer noch hier meinen Lebensmittelpunkt zu haben und natürlich dann auch hier in Rostock Beachsoccer spielen zu dürfen.
Du bist ja, wenn man an die Rostocker Robben denkt, denkt man immer auch an Hansi Knüppel. Erzähl doch mal so ein bisschen, wie habt ihr damals angefangen, Beachsoccer zu spielen? Wie hat es angefangen? Die Rostocker Robben sind ja erst ein bisschen später dazugekommen. Fang einfach ganz vorne an.
Ja, ganz vorne. Also wenn man hier in Rostock an der Küste wohnt und ein bisschen Fußball interessiert ist, Fußball spielt, dann spielt man eigentlich schon Beachsoccer, ohne das eigentlich zu wissen. Da haut man zwei Badelatschen in den Sand, hat ein Tor und zockt halt ein bisschen. Und so hat das jeder bei uns damals, denke ich mal, als Kind irgendwie in den Ferien gemacht. Wenn man an den Strand gefahren ist, wird einfach immer ein Ball mit eingepackt und halt immer schon ein bisschen gebolzt. Und ohne dass wir es irgendwie Beachsoccer genannt haben, hat jeder dann schon mal einen kleinen Berührungspunkt damit gehabt. Und vor 2010 waren wir dann mit Kumpels, meinem Bruder und seine damalige Clique, da bin ich da ein bisschen mit reingerutscht sozusagen, sind wir einfach zu einem Kumpel nach Binz gefahren, auf Rügen. Da gab es damals so den Beachsoccer Cup der Hoteliers, hat sich das genannt. Das waren einfach dann die Hotelangestellten, die gegeneinander irgendwie mal ein bisschen gebolzt haben, gezockt haben am Strand. Da haben wir dann ein, zwei Mal mitgespielt, natürlich mehr aus Spaß an der Freude und vielleicht auch mit ein bisschen mehr Augenmerk auf die Nachturniergestaltung dann. Und das waren so die ersten Turniere, die wir gespielt haben. Und 2010 dann wirklich das erste Mal unter dem Namen Rostocker Robben, auch irgendwie mit einer gewissen sportlichen Ambitionen nach Oranienburg gefahren zu einem Turnier. Da hat uns der Martin Krause eingeladen vom Beachkick. Und da haben wir dann überraschenderweise gewonnen, das Turnier, haben uns dann für Köln qualifiziert, für die German Masters vom DBSV damals. Sind dann dahin gefahren, auch Dritter geworden, gleich auf Anhieb beim ersten Turnier. Ja, war so ein bisschen überraschend und irgendwie kam dann zu dieser Lockerheit und dem Spaß dann auch noch ein gewisser sportlicher Erfolg. Und ja, so hat sich das die Jahre über jetzt dann entwickelt. War natürlich dann in der glücklichen Situation 2013 bei der German Beach Soccer League Gründung mit dabei gewesen sein zu dürfen. Und seitdem jetzt dann immer noch in der deutschen Beach Soccer Liga aktiv.
Ja, du hast angesprochen, dass ihr gleich relativ erfolgreich wart, aber wie seid ihr zum Beispiel auf den Namen Rostocker Robben gekommen? Und ich habe gelesen, dass ihr die ersten Jahre nur in Hansa-Trikots gespielt habt, ne? Vielleicht kannst du da auch mal einen oder anderen Satz dazu sagen.
Ja, Rostocker Robben, ich glaube, das hat mein Bruder sich damals ausgedacht. Ich weiß gar nicht, warum. Wir wollten irgendwie aber nicht so wie Beachkick oder Beachdiver, irgendwas mit Beach wollten wir nicht unbedingt und wir haben uns dann einfach irgendwie einen Namen ausgedacht und Rostocker Robben, das hat halt irgendwie gut geklungen mit der Alliteration und dem Wassertier dazu. Ich glaube, am Anfang wurden wir da auch so ein bisschen belächelt mit dem Namen eher, weil alle sich irgendwie coole Beach-Namen gegeben haben oder Dreamcatcher oder was weiß ich, wie sie damals alle heißen, Strandkaiser, die ganzen alten Teams damals und dann Rostocker Robben, das hört sich im ersten Moment natürlich ein bisschen niedlich an. Aber ich glaube, mittlerweile hat sich der Name ganz gut etabliert und war, glaube ich, auch kein Fehler, sich so zu nennen. Von daher sind wir damit eigentlich relativ glücklich.
Und warum die Hansa Rostock Trikots?
Ah, Ja, ich glaube, als Rostocker, jeder hat so ein Hansa-Trikot bei sich im Schrank, sollte man zumindest haben. Der eine oder andere vielleicht auch ein bisschen mehr. Und ja, das war halt das Erste, was wir dann gegriffen haben, wenn es darum ging, ein bisschen einheitlich auszusehen. Und ja, never change a winning team. Wir haben es dann nach den ersten Erfolgen auch einfach erstmal angelassen und tatsächlich auch erst abgelegt, als wir dann mussten. Und bei der DBSV-Meisterschaft dann auch Trikots verteilt wurden, in denen dann auch gespielt werden musste. Mhm. Und so lange haben wir halt in Hansa-Trikots gespielt und ja, natürlich dann auch noch ein bisschen den Herzensverein in Deutschland repräsentiert.
Damals gab es auch noch den DBSV, bei dem ihr
genau, gespielt ja.
habt. Ja. Ja. Und wie liefen dann die Jahre quasi nach der Eingliederung in Arminia? Ne, Moment mal.
Ja, Arminia Rostock, ja.
Ach, ich habe Arminia Bielefeld, schick mich denn.
Ja, wäre ein bisschen weit weg.
Ja.
Ich dachte mir nur gerade, hey, wieso Bielefeld?
Ja. UFC Arminia, Universitätsfußballclub.
Genau.
Wieso habt ihr euch erst für eine Eingliederung entschieden und wann habt ihr dann einen eigenen Verein gegründet?
Ja, also 2010 bei den German Masters und den folgenden Jahre dann drauf, da hat es halt immer noch gereicht, wenn man ja einfach nur eine Freizeitmannschaft war, ohne dass da irgendwie ein Verein hinterstand. Als wir dann 2013 bei der German Beach Soccer League angefangen haben, war das natürlich auch ein bisschen mit einem finanziellen Aufwand verbunden und ja, ist natürlich besser, wenn man irgendwie das schon hinbekommt, wenn man Sponsoren akquirieren möchte oder vielleicht auch den einen oder anderen Spender an der Hand hat, wenn man dann ja was Offizielles hinterstehen hat. Wir hatten noch keine Ahnung, wie so ein Verein sich gründet, was dafür notwendig ist. Und ja, beim UFC Arminia haben ein paar von unseren Jungs dann gespielt und die waren für die Idee relativ offen. Und das war dann relativ zügig beschlossene Sache, dass wir uns dann da einfach als Strandfußballabteilung mit eingliedern. Das haben wir dann das erste Jahr gemacht und ja, da lief es dann halt auch relativ erfolgreich und haben uns ja dann im ersten Jahr 2013 auch für den Youth Winners Cup qualifiziert, was die Kosten natürlich dann nochmal wieder ein bisschen gesteigert hat. Und ja, der UFC ist ein ganz normaler Fußballverein mit einer Herren- oder mit zwei Herrenmannschaften damals noch und ein paar alten Herren. Das heißt, das Budget, was die zur Verfügung hatten damals, hielt sich relativ in Grenzen noch und ja, sie wollten einfach nicht, dass es dann, ja, ich sag mal, Strandfußball dann 80% ausmacht, Fußball 20%. Und da haben wir gesagt, alles klar, gut, wir wollen natürlich jetzt auch noch weiter wachsen, uns ein bisschen weiterentwickeln. Nehmen wir das mit der Vereinsgründung dann doch in Angriff und das haben wir dann 2014 gemacht, Anfang des Jahres. Und ja, seitdem sind wir dann auch ein eingetragener Verein.
Warst du dann damals auch die treibende Kraft, die dann alles Organisatorische schon gemacht hat? Oder wie lief dann die Gründung des eigenen Vereins genau
ab? Ja, also ich selber war damals nicht beim UFC, habe da nicht Fußball gespielt. Das war mein Bruder Krischi zum Beispiel und Didi, unser alter Capitano. Das waren so die drei, die wirklich dann da auch gespielt haben und die ersten Ansprechpartner waren. Und als es dann Richtung Vereinsgründung ging, haben wir das natürlich noch ein bisschen verteilt auf mehrere Schultern. Also der eine hat sich dann vielleicht darum gekümmert, was so eine Satzung überhaupt machen muss oder beinhalten muss. Der andere hat sich darum gekümmert, dass dann die Sponsoren direkt angesprochen werden und so weiter. Also ganz klassisch. Ja, auch viele Schultern verteilt und ein bisschen geguckt, wer kann was. Und ja, ich glaube, bei der Gründung, ich weiß gar nicht, wie viel da wir damals waren, ich glaube, da war sogar das ganze Team da mit am Start. Also müssten wir dann auch schon 12 Mann gewesen sein. Und da ergeben sich dann halt ganz automatisch dann Zuständigkeiten, Kompetenzen, wie auch immer man das nennen möchte, weil der eine hat natürlich mehr Zeit als der andere. Der Student in der Regel mehr als der Arbeiter mit Familie und so hat sich das dann halt irgendwie ergeben. Und ja, wir haben das schon ein bisschen verteilt, die Arbeit damals.
Macht ja auch Spaß, an seinem eigenen kleinen Baby zu arbeiten, wenn ich es mal so nennen darf, gell?
Ja, auf jeden Fall. Also wenn man jetzt so mal an 2014 zurückdenkt, in die Gründungsphase, bin immer selber ein bisschen überrascht von uns, wie naiv wir doch an manche Sachen rangegangen sind, wie einfach wir uns manches vorgestellt haben, wo ich mir heute auch selber an den Kopf fasse. Aber das gehört, glaube ich, auch dazu, 2014, war auch schon wieder ein bisschen her. Und ja, man lernt halt immer dazu und ja, dementsprechend ändert sich vielleicht auch das eine oder andere dann auch zum Besseren. Und war aber trotzdem eine lustige Zeit, auch für mich persönlich, damals ja noch studiert. Und ja, war gut, dann mal was zu machen, wo man dann auch gleich das Ergebnis sieht, nicht wie beim Studium, wo man dann immer gewartet hat, bis die Prüfung kommt und man dann die Ergebnisse hatte.
Jetzt seid ihr aktuell, habt ihr, glaube ich, über 100 Mitglieder, oder?
Genau, wir müssten, ich glaube, knappe 140 oder so sind es irgendwie um den Dreh.
Ja, also quasi Deutschlands größter Beachsoccer-Verein, oder?
Boah, das weiß ich gar nicht. Also ich habe keinen Einblick, ehrlich gesagt, bei den anderen in die Zahlen, in die Mitgliedszahlen.
Könnte ich mir aber gut vorstellen. Also ich glaube, Da kommen nur ganz, ganz wenige hin. Jetzt habt ihr aber natürlich auch 2013 schon, als ihr erstmalig mit eigenen Trikots dann in der GBSL auch angetreten seid, schon gleich mal eine Hausnummer gesetzt, sage ich mal. Ihr habt mit Materia einen Sponsor präsentiert, der natürlich deutschlandweit durch seine Musik sehr, sehr bekannt ist. Wie kam es eigentlich dazu, dass ihr Materia auf der Brust habt?
Ja, wir sagen ja, bei uns Rostock ist ein Dorf, irgendwie kennt jeder jeden. Und so ist es halt dann auch mal mit so einem Rostocker Jungen, also ist ein bekannter Kumpel von ein paar aus unserem Team. Im Sommer trifft sich eh alles am Strand, da kam man dann auch mal ein bisschen ins Gespräch nach dem Training, dann mal ein bisschen gequatscht und dann wurde das relativ schnell eingetütet, dann dieser Deal, dass wir dann auch einen ordentlichen Sponsor auf der Brust haben und hält uns ja mittlerweile oder hält uns immer noch die Treue. Und ich glaube, das ist dann auch ein Zeichen davon, ja, dass das vielleicht nicht die schlechteste Entscheidung war von beiden Seiten.
Ja, wir waren ja selber schon ein paar Mal jetzt in Warnemünde und Rostock beim Spielen. Also du siehst unheimlich viele Menschen, die einfach auch eure Caps, eure Hoodies, eure Trikots tragen. Ihr seid ja schon wirklich, würde ich jetzt schon mal fast sagen, nach Hansa und vielleicht Basketball, oder? Die eine der drei treibenden Kräfte
in Rostock. Ja, würde ich jetzt nicht unbedingt sagen. Wir haben auch noch ein paar andere gute Teams hier. Emporn, Traditionsteam im Handball mit Aufstiegsambitionen. Dann die Griffins im Football noch, die auch sehr, sehr viele Zuschauer haben. Warnemünde Volleyball, die Goalballer auch nicht vergessen. Letztes Jahr Europameister geworden hier bei uns in Rostock. Also ich glaube, Rostock entwickelt sich mittlerweile zu einer echten Sportstadt. Und hat es die Basketballer der Sivos ja schon angesprochen, die jetzt ja auch mittlerweile in der zweiten Liga spielen. Mit einem prominenten Trainer an der Seitenlinie. Also Rostock ist auf jeden Fall, denke ich mal, eine Stadt, in der man ja sportlich schon einiges erleben kann und wo ja auch ein bisschen was geboten wird. Und bin natürlich sehr, sehr stolz, dass wir mittlerweile dann auch mit diesen ganzen Teams zusammen genannt werden und auch wahrgenommen werden.
Ja, das dürfte natürlich auch sein. Ihr habt jetzt natürlich auch mit dem AOK Active Beach, der, sag ich mal, nicht ganzjährig, aber über der Sommerzeit wirklich auch eine konstante Trainingsmöglichkeit. Wie kam es dazu? Gab es AOK Active Beach schon immer oder war das auch so mit ein bisschen euer Bestreben?
Ja, also ich glaube, das war damals 2012, dass erstmals bei uns in Warnemünde am Strand ein Sportstrand eingerichtet wurde und damals noch von Nivea gesponsert, gar nicht von der AOK. Und wir haben uns das natürlich gleich mal angeguckt, schon mal ein bisschen trainiert, ein bisschen gezockt, weil die Tore standen auch ziemlich früh, gleich als erstes und ja, mittlerweile wird das Ding halt geleitet von Andreas Zachhuber, dem einen oder anderen vielleicht auch noch ein Begriff als ehemaligen Hansa-Trainer und Hansa-Spieler. Also auch eine kleine Sportlegende. Und ja, jetzt seitdem die AOK dann am Start ist, mit Juri Schlünz auch noch eine weiteren Hansa-Legende dann bei der AOK tätig. Also wie gesagt, Rostock ist ein Dorf. Ist schön, wie man da immer noch so kennenlernt. Und dementsprechend ist dann auch da der Kontakt zur AOK entstanden. Und ja, wir sind da sehr glücklich drüber, dass wir diese, ja doch, ich glaube, in Deutschland einmalige Trainingsmöglichkeit haben, um die uns das ein oder andere Team wahrscheinlich auch beneidet, weil es gibt nichts Geileres, als nach dem Training einfach nochmal in die Ostsee zu springen, sich nochmal abzukühlen, wenn das Wetter natürlich stimmt, ne?
Auf jeden Fall, da gebe ich dir recht.
Ja, da habt ihr schon, wie du schon angesprochen hast, mit Sicherheit den ein oder anderen Vorteil gegenüber Mannschaften, die vielleicht nicht mal einen eigenen Beachdoggerplatz haben.
Ja, auf jeden Fall.
Wir haben vorher darüber gesprochen, wie die Gründung und die Entwicklung des Vereins abgelaufen ist. Um jetzt nochmal ein bisschen mehr auf das Sportliche einzugehen, hast du so eine erfolgreiche Zeit voraussehen können oder geahnt, sage ich mal? Oder habt ihr damals einfach gemeint, ja, ihr nehmt jetzt an der Liga teil, es gibt eben die GBSL, als sie damals von Teamvertretern organisiert wurde und ihr spielt da einfach mit oder hattet ihr wirklich Ambitionen, die beste Mannschaft Deutschlands zu werden?
Naja, also ich glaube, die Entwicklung konnte von uns noch keiner irgendwie voraussehen, hat auch gar keiner erwartet. Wenn wir uns mal nochmal dran erinnern an den ersten Spieltag, damals in Damp, gegen die Beachvolleys gespielt und wirklich verdient 9-2 auf den Mischer bekommen. Da ist man dann gleich natürlich nach den ersten Gedankenspielen erstmal auf den Boden der Tatsachen wieder zurückgeholt worden. Und wir konnten uns zum Glück dann nochmal beim Heimfinale dann nochmal an den Royals rächen dann. Aber selbst die Meisterschaft war extrem überraschend damals die erste. Ich glaube, die Beach Royals mit einem der stärksten Teams, die die der deutsche Beachsoccer jemals gesehen hat, wenn man sich nochmal überlegt, wer da alles mitgespielt hat bei den Jungs. Und ja, so ein erster Überraschungserfolg macht dann natürlich auch Bock auf mehr, macht Hunger auf mehr, vor allem dann halt auch mit den ersten internationalen Auftritten, bei denen wir natürlich auch wieder extrem auf den Latz bekommen haben. Aber es ist halt alles ja irgendwie Lehrgeld, was man dann zahlt. Wir haben immer versucht, irgendwie so ein bisschen was draus mitzunehmen und uns trotzdem immer weiterzuentwickeln, auch wenn es halt mal, ja, wenn wir mal nicht gewonnen haben irgendwie. Und ja, dass wir uns so entwickeln, hat keiner vorausgesagt, keiner voraussehen können. Aber wir sind natürlich umso stolzer trotzdem, dass es jetzt so gekommen ist. Und ja, umso stolzer, dass es natürlich auch am Anfang mit einer gehörigen Portion Glück so gekommen ist, aber mittlerweile auch mit einer gehörigen Portion Arbeit. Und ich denke mal, darauf kann man dann auch stolz sein.
Ihr wart ja 2013 zum ersten Mal deutscher Meister, richtig?
Ja, sagen wir mal inoffizieller.
Das lief ja damals nur über die GBSL. Da gab es noch keinen Beachsoccer Cup.
Doch, tatsächlich gab es den damals schon. Da haben wir uns aber nicht qualifiziert, weil wir damals in La Boe beim Regionalfinale gegen Versandkostenfrei verloren haben im 9-Meter-Schießen. Und wir hatten trotzdem ein sehr, sehr schönes DFB-Cup-Wochenende. Ich kann mich da noch ein bisschen dran erinnern. War schön, ein bisschen das von außerhalb zu sehen. Aber danach gab es ja noch diesen einmaligen Supercup. Da haben wir dann gegen Chemnitz gespielt in Berlin. Also Chemnitz hat das DFB-Cup-Finale dann gewonnen. Mhm. Und in Berlin wurde dann tatsächlich noch einmal der internationale Teilnehmer dann ausgespielt. Ja.
Das war dann quasi die GBSL als Liga, die ihr gewonnen habt. Und genau. Der DFB-Cup als deutscher Pokal und ihr beiden habt gegeneinander gespielt, wer dann im Jahr 2014 zum Eurowinner fahren darf.
Genau, genau. Alles noch so ein bisschen in den Anfangszeiten dieser Liga, ein bisschen verwirrend alles. Offizielle deutsche Meisterschaft ja auch erst seit 2015 dann vom DFB ausgespielt, also 2014 auch nur mit dem DFB-Cup. Und ja, da sind wir dann auch ja GBSL-Meister geworden in dem Jahr. Und ja, den Titel heften wir uns dann immer nochmal an vom deutschen Meister. Weil wenn wir gesagt haben, wer die Liga gewinnt, der hat auch das verdient dann, aber deswegen inoffiziell.
Ja. Dann ist aber 2013 so der einzigst schwarze Fleck, sportlich gesehen, ne? Weil rein Ding ist es ja so, die Robben haben sich nicht qualifiziert, Versandis aber schon. Und ich glaube, Versandkostenfrei hat das erste Tor und bis jetzt auch immer noch das schnellste Tor, oder? Des DFB-Cups.
Genau, kann ich mich auch noch dran erinnern, nach dem Anstoß gleich das Ding reingesetzt. Genau. Wie gesagt, im Nachhinein aber gar nicht mehr böse drauf, weil ich hatte trotzdem ein schönes Wochenende, ein schönes sonniges Wochenende voller Fußball und Beachsoccer.
Ich muss da einfach jetzt einhaken. Versandkostenfrei, für alle, die es nicht wissen, ist der zweite Verein aus Rostock. Mal Hand aufs Herz. Ist es eine Freundschaft zwischen euch? Wie ist das Verhältnis? Auf dem Platz ist es natürlich sportlich gesehen, sind es Gegner. Wie versteht ihr euch mit dem Verein? Seid ihr froh, dass es einen zweiten Verein gibt? Und pusht ihr euch gegenseitig? Läuft da vielleicht sogar irgendeine Zusammenarbeit? Wie ist es bei euch?
Ja, ist gar nicht so leicht zu beantworten, ehrlich gesagt, weil da gehören natürlich auch immer zwei Seiten zu. Ich glaube, wenn ich jetzt was sagen würde dazu, käme von den Verantwortlichen von Versandkostenfrei auch nochmal eine andere Antwort. Ist natürlich geil, alleine schon, weil man mit dem Rostocker Derby dann immer gleich ein Highlight hat. Und ja, wenn das dann so verläuft wie im letzten Jahr beispielsweise mit dem Siegtreffer letzte Sekunde, ist, glaube ich, dann auch immer nochmal was für die Zuschauer geboten. So ein Lokalderby hat ja dann immer noch mal eine kleine gewisse andere Brisanz dann. Aber ansonsten haben wir eigentlich relativ wenig miteinander zu tun. Also klar, wir trainieren auf dem gleichen Platz, aber zu unterschiedlichen Tagen. Haben des Öfteren aber auch schon mal zusammen trainiert, mal ein kleines Testspiel gemacht, Trainingsspiele, wie auch immer. Das war es dann aber auch schon großartig. Also wir fahren jetzt nicht zusammen zu irgendwelchen Auswärtstouren oder so. Da macht dann jeder immer noch sein eigenes Ding. Aber grundsätzlich würde ich sagen, dass das Verhältnis auf jeden Fall jetzt nicht unbedingt freundschaftlich ist, aber von Respekt geprägt dann doch. Und ja, wenn es hart auf hart kommt, denke ich mal, dann reißen wir uns auch zusammen und reichen uns dann auch die Hände und arbeiten zusammen.
Ja, genau, nachdem wir jetzt die nationalen Meistertitel ein bisschen besprochen haben, so der erste internationale Trip zum Eurowinner Cup, der ja noch in Italien stattgefunden hat damals, richtig?
Jo.
Wart ihr da, wie lief das damals ab?
Ehrlich gesagt, ja, war das so ein bisschen der Lohn dann für das Glück, was wir hatten. Dementsprechend sind wir auch relativ ohne große Erwartungen zu diesem Turnier gefahren. haben natürlich dann mit Lok Moskau auch gleich mal einen Titelverteidiger in der Gruppe bekommen. Also da wussten wir dann schon, obwohl wir das erste Drittel auch noch 1-0 gewonnen haben. Aber ich glaube, am Ende war es 6-2 oder so. Wir haben dann das erste Turnier, den ersten Juventus Cup, den wir gespielt haben, auch ohne Punkt dann abgeschlossen. Aber das war trotzdem ein sensationelles Erlebnis. Alleine halt mit den ganzen Teams, die ganzen Leute, die Stars, würde ich es mal nicht unbedingt bezeichnen, aber diese geilen Spieler, die man sonst halt immer nur kennt, weil man sich mal ein bisschen EBSL reinzieht oder so, die dann mal wirklich live erleben zu dürfen, vielleicht sogar gegen die zu spielen, das ist schon ein Riesenerlebnis gewesen. Und ich glaube, das ist eigentlich nochmal, ja, unabhängig vom sportlichen Abschneiden, somit das Highlight gewesen. Natürlich neben der Tatsache, dass auch noch ein paar von unseren Freunden, Fans von der Familie mitgekommen sind und uns dann da unterstützt haben. Nicht nur 2014, 2015 dann auch noch. Und ja, das war schon, ist schon ziemlich geil, wenn Leute damit den Urlaub verbringen, dass sie einem hinterherfahren, beim Sport zu gucken.
Jetzt wart ihr, glaube ich, schon viermal beim Euro Winners Cup und letztjährig ja auch das erste Mal beim ausgetragenen World Winners Cup. Wo siehst du denn die größten Unterschiede noch zwischen national und national? Also die internationalen Teams gegenüber uns jetzt. Ne? Ihr habt ja beim World Winners Cup habt ihr wirklich gut abgeschnitten, aber Euro Winners tut ihr euch auch immer wirklich sehr, sehr schwer, ne?
Ja, ich muss ehrlich sagen, so ein kleiner Nachteil, den wir jetzt hier noch haben beim Euro Winners Cup, ist einfach, wir kommen quasi mit einem Spieltag, nationalen Spieltag dann in den Beinen auf internationales Parkett. Also selbst wenn wir jetzt natürlich immer einen geilen Trainingsplatz haben im Sommer, wir bekämpfen auch immer dafür, dass er so früh wie möglich aufgebaut wird, weil gerade wenn man dann international spielen soll und man hat vorher vielleicht mal 5 Einheiten zusammen auf dem Feld trainiert, dann den Spieltag gehabt und dann nochmal 2, 3 Einheiten, bevor man losfliegt. Ja, es sind nicht mal 10 Einheiten, die man dann teamtaktisch verwenden konnte, um mal ein bisschen ja, auf großem Feld einfach ein paar Laufwege einzustudieren und so weiter. Und da haben wir einfach dann noch einen gewissen Nachteil gegenüber anderen Teams, die dann ja vielleicht aus Spanien, Portugal, wie auch immer kommen, wo der Platz früher aufgebaut ist. Oder vielleicht bei Teams, die dann eine Möglichkeit haben, im Winter in der Halle zu trainieren oder so. Ich glaube, das ist dann auch der Grund, warum wir beim Euro Winners Cup uns immer ein bisschen schwer tun. Und dafür aber beim World Winners Cup, so wie letztes Jahr, dann doch vielleicht nochmal ein bisschen besser mithalten können, auch gegen starke Teams. Einfach, weil wir dann noch ein bisschen besser im Saft stehen. Also so wie es jetzt im Moment ist, unabhängig von der jetzigen Situation, ist für uns Winter doch halt auch immer noch Pause. Und das ist halt natürlich dann mit der National zu bestehen, aber nicht ganz so vorteilhaft.
Dann kommen wir mal zu einem Thema, das im Beachsoccer ja nicht bei jedem Verein, sage ich mal, Thema ist, Jugendarbeit. Ich denke mal, viele Menschen wissen auch gar nicht, ob sowas überhaupt gibt im Beachsoccer. Die Rostocker Robben veranstalten aber schon seit mehreren Jahren Kids-Camps. Wie seid ihr damals auf die Idee gekommen, Jugendarbeit zu machen? Klar, du hast gesagt, ihr habt einen Strand bei euch vor der Haustür. Da spielt jeder Beachsoccer und weiß es eigentlich gar nicht. Aber habt ihr da, oder was für einen Plan verfolgt ihr mit den Kids-Camps?
Ja, wir haben es damals einfach nur gesehen, wenn wir mal am Strand waren, haben es nicht nur die einheimischen Kinder im Sand ein bisschen Fußball gespielt, sondern natürlich auch die Urlauberkinder, die Touristen, die da sind. Und wir haben gesagt, okay, wir haben jetzt hier den ersten Titel geholt, haben uns schon ein bisschen was drauf eingebildet sozusagen. Das möchten wir doch einfach jetzt auch mal an die Kids weitergeben. Und daraus ist dann halt diese Idee mit dem Kids-Camp entstanden, mit dem Robben-Camp. Und ja, unsere Idee war einfach, Urlauberkinder mit einheimischen Kindern zusammenzubringen in den Ferien am Strand und den Jungs und Mädels einfach ein bisschen zu zeigen, wie Soccer eigentlich geht, wie Strandfußball geht. Und natürlich hat man dann da schon so ein bisschen den Hintergedanken gehabt, dass vielleicht der ein oder andere dann auch Interesse weiter behält, auch über den Urlaub oder die Ferien hinaus. Vielleicht nächstes Jahr nochmal wiederkommt. Das war dann am Anfang auch ein geiles Zeichen, wenn dann wirklich Eltern und ihre Kinder gesagt haben, wir kommen nächstes Jahr auf jeden Fall wieder, machen unseren Urlaub in Warnemünde und dann melden wir uns wieder an. Das ist auch so eine kleine Ehre gewesen dann, eine kleine Auszeichnung für die Arbeit, die man reingesteckt hat. Und ja, aus diesem Camp ist dann auch unsere U17 entstanden, also unsere jetzige U17 mit Warnemünder Jungs. Und ja, ich glaube auch deutschlandweit eigentlich so ziemlich einzigartig, dass wir wirklich auf Jungs zurückgreifen können, die jetzt mittlerweile seit 5 Jahren im Sommer regelmäßig Beachsoccer spielen. Und die wir jetzt natürlich in dieser wichtigen Zeit, also im Übergang von der Schule aufs Berufsleben, Studium, wie auch immer, 17, 18, 19, also der Übergang in den Herrenbereich, wenn man so will, ja, der jetzt natürlich extrem wichtig ist für die Jungs und auch für uns, um dann vielleicht dann wenn er eine oder andere Ambition hat, sich für die erste Mannschaft dann zu präsentieren und vielleicht auch reinzuspielen. Und wie gesagt, mit der Erfahrung von 5, 6 Jahren Beachsoccer, glaube ich, wird das auch nochmal interessant für uns und auch für die Liga dann.
Gibt es da bei euch in der Region dann schon Turniere auch für die U17-Jungs? Oder wie, oder trainiert ihr einfach nur mit denen?
Ja, natürlich, Hauptaugenmerk ist Training im Moment oder die letzten Jahre, jetzt im Moment natürlich auch nicht. Aber mehr als Training ist im Moment nicht so wirklich drin, weil es gibt halt keine Liga, keinen geregelten Spielbetrieb, möchte ich es mal nennen. Na klar, der Landesfußballverband bei uns hat ein B-Jugendturnier ausgerichtet im letzten Jahr. Da war leider extremes Gewitter, das musste abgebrochen werden. Also das einzige Turnier dann vom Landesverband bei uns konnten wir nicht mal zu Ende spielen. Wir sind nach Schleswig-Holstein, nach Kiel dann nochmal gefahren mit den Jungs, haben da ein Turnier gespielt, aber das war es dann auch schon größtenteils. Also wir hatten jetzt geplant, eigentlich dieses Jahr dann nochmal ein bisschen mehr zu investieren, ein eigenes Turnier vielleicht auszurichten, unabhängig vom Landesverband jetzt, mit ein paar namhaften Fußballteams vielleicht oder so in den Ferien dann. Aber da müssen wir jetzt im Moment dann auch schauen, ob das überhaupt umsetzbar ist. Und großes Ziel wäre dann gewesen, nächstes Jahr zum Magic Cup zu fahren, nach Portugal und mit den Jungs dann internationale Erfahrung zu sammeln, um ihnen auch einfach mal zu zeigen, wie das internationale Niveau in anderen Ländern dann auch sein kann. Also, dass wir in Deutschland dann vielleicht auch noch ein bisschen hinterherhinken, was die Jugendarbeit angeht im Beachsoccer. Und aber trotzdem, wenn ich damals die Möglichkeit gehabt hätte, als Jugendlicher so ein Turnier zu spielen, das wäre Weltklasse gewesen und hoffen wir, dass wir mit den Jungs dann nächstes Jahr noch hinfahren können, weil das ist wirklich ein einmaliges Erlebnis, denke ich.
Spielen die Jungs nebenbei dann auch noch Rasenfußball oder spielen die dann hauptsächlich Beachsoccer?
Nee, die spielen auch alle noch zusammen Rasenfußball, aber die Trainer sind da relativ flexibel, wenn dann wirklich mal Termine anstehen sollten. Aber ansonsten, Ferienzeit ist bei den Jungs ja dann eh noch Spielpause, ist ja noch ein bisschen entspannter als nachher im Herrenfußball dann. Und da finden wir dann auf jeden Fall Zeit, dann mit den Jungs am Strand zu fahren.
Wie ist es denn bei euch in der Region? Ist da Beachsoccer wahrscheinlich mehr anerkannt bei den Rasenfußballern? Zur Erklärung oder zum, dass man so ein bisschen das Gefühl hast, bei uns kennt eigentlich, oder bevor wir bei uns in der Region nicht angefangen haben, Beachsoccer zu spielen oder hier die Sportart auszuüben, hat fast keiner die Sportart gekannt. Und als wir angefangen haben zu trainieren und dann auch ambitioniert das Ganze zu machen, war das bei uns auch so, wie bei euch mit dem Namen? Wir wurden halt ein bisschen belächelt, gerade von den Rasenfußballern, die halt gesagt haben, ja, wenn ich Beachsoccer spiele, dann spiele ich das im Urlaub, wenn ich in Italien bin. Und das kann ja jeder so gesagt. Deswegen ist es bei uns zumindest noch mittlerweile gar nicht mehr so, weil wir uns da in den letzten Jahren eigentlich einen relativ guten Namen gemacht haben und jeder halt weiß, was jetzt Beachsoccer ist und was dazugehört, die Sportart zu spielen. Aber glaubst du so, dass die Konkurrenz oder dass Rasenfußball und Beachsoccer noch besser zusammenarbeiten könnte oder vielleicht sogar müsste?
Ja, also da sind natürlich viele Faktoren, die da reinspielen in so eine Wahrnehmung, in so eine öffentliche Wahrnehmung. Also bei euch ja natürlich Beachsoccer, der Strand ist ja von euch extrem weit weg, sage ich mal, alleine jetzt geografisch gesehen. Das ist natürlich ein ganz anderes Feeling dann bei uns. Also bei uns, der Strand gehört einfach zum Lebensgefühl dazu, wahrscheinlich wie bei euch andere Faktoren dann mit reinspielen. Dementsprechend ist das auf jeden Fall Strandsport an sich schon mal ein bisschen akzeptierter, wahrscheinlich auch bei dem normalen Fußballer. Aber nichtsdestotrotz wird man natürlich auch immer noch ein bisschen belächelt von dem einen oder anderen ambitionierten Fußballer dann. Wir haben ja auch noch ein paar Jungs bei uns, die Rasenfußball spielen, wo es dann auch nicht immer ganz so einfach ist dann, gerade wenn es irgendwie zum Ende der Saison hingeht, die entscheidenden Spiele oder dann die Sommervorbereitung, wenn die komplett verpasst wird. Also da sind natürlich auch immer noch trotz unseres Erfolges und unseres Standings immer ein paar Reibereien und ein paar Diskussionen, die wir dann führen müssen mit den Spielern und Trainern. Aber grundsätzlich glaube ich, ist das bei uns schon relativ akzeptiert und bis jetzt haben wir es immer noch geschafft, das einigermaßen alles unter einen Hut zu bekommen und ja, Rasen und Sand dann ein bisschen nebenher laufen zu lassen. Wenn du schon sagst, müsste es vielleicht sogar ein bisschen besser zusammenarbeiten mit dem Fußball, auf jeden Fall. Also wir sind da auch im ständigen Austausch mit unserem Landesverband. Ich glaube, gerade als Landesverband der Küste, möchte ich es mal nennen, hat man natürlich beste Argumente, das auch nach außen hin zu seinen restlichen Mitgliedsvereinen, die natürlich größtenteils Fußballvereine sind, aber das dann noch ein bisschen nach außen zu verkaufen, dass man sich im Beachsoccer engagiert. Gerade wenn man den deutschen Meister im Landesverband hat, Ich glaube, da gibt es nicht so viele, die überhaupt einen deutschen Meister bei sich im Landesverband haben. Aber ich glaube, gerade dann hat man das beste Argument eigentlich, um da auch ein bisschen mit nach außen zu gehen und ein bisschen was zu investieren und zu gestalten, egal in welcher Form auch immer. Beispielsweise mit eigenen Turnieren, Landesverbandsserie, wie auch immer. Aber da wünschen wir uns auch natürlich noch, dass die Unterstützung weiterhin oder die Zusammenarbeit weiterhin so konstruktiv verläuft, wie sie jetzt im Moment war.
Ja, haben Sie neben den Kids-Camps, seid ihr auch so wie wir sehr sozial eingestellt? Ihr macht jedes Jahr euer Rob-Benefiz. Vielleicht willst du da mal ein paar Worte dazu verlieren. Was macht ihr da genau? Wie sieht das aus und wen unterstützt ihr da?
Ja, wir haben uns damals überlegt, als wir dann in der German Beach Soccer League angefangen haben. Eigentlich geht es uns ja doch relativ gut. Mit Martin dann ziemlich schnell einen Sponsor gefunden, mit dem wir auch durch die ganze Saison dann gekommen sind. Natürlich dann auch mit Möbel Wikinger. Und wir haben überlegt, eigentlich hatten wir schon extrem viel Glück. Und das Glück wollen wir dann ein bisschen zurückgeben. Weil es gibt natürlich auch andere Menschen, Tiere, wie auch immer, denen das im Leben nicht ganz so gut geht. Und das war eigentlich relativ schnell klar, dass wir da auch noch ein bisschen uns engagieren möchten. Und wir laden jetzt jedes Jahr dann zu unserem Benefizturnier namhafte Rostocker Sportvereine ein. Eine komplette Bandbreite von den Eishockeyspielern der Piranhas, die Handballer von Empor, die Griffins, die Footballer oder auch die German Fight Company, also die harten Jungs vom Boxen und Kickboxen oder die Triathleten vom Tri-Team Trizak. Wir haben da wirklich eine Bandbreite an namhaften Sportvereinen, die dann einfach immer an den Strand kommen. Wir spielen ein kleines Turnierchen, nebenbei wird ein bisschen was verlost, ein bisschen was versteigert, ein bisschen was gegessen, ein bisschen was getrunken und so sammeln wir dann halt Geld für Institutionen hier in und um Rostock. Und ja, denke ich mal, die letzten Jahre, ich weiß gar nicht, wie viel zusammengekommen ist, aber einiges doch schon, was wir jetzt dann in Rostock dazu beitragen konnten, dass wir die Arbeit von solchen wichtigen Organisationen unterstützen, wie zum Beispiel im Tierschutzverein oder dem Verein Wohltat, der bei uns hier eine Suppenküche betreut. Also ich glaube, das ist auf jeden Fall eine Sache, die sich bis jetzt gelohnt hat, durchzuführen. Ja, habe gerade nochmal geguckt, knappe 40.000 Euro mittlerweile zusammengekommen in den letzten Jahren. Das ist auch schon ein ordentliches Sümmchen, was wir uns auch nicht erträumt haben.
Wenn wir jetzt nochmal auf die letzten Jahre zurückblicken, Hansi, welches Jahr war für dich das geilste Beachsoccer-Jahr?
Boah, das ist wirklich eine schwere Frage. Man kann die Jahre eigentlich gar nicht so miteinander vergleichen. 2013 halt blauäugig irgendwie in der Liga angemeldet, mehr so als Thekentruppe, denn als irgendwie ambitionierter Sportverein und irgendwie überraschend nachher Meister geworden. Das hat natürlich eine Eigendynamik dann entwickelt, auch nachher, wie wir den Titel dann gefeiert haben. Das war schon extrem geil dann mit der ersten Qualifikation international. Aber genauso ist so ein Titel wie beispielsweise 2018, was ja unser deutlichster Finalsieg war mit dem 6-3 gegen Imbüren, auf eine ganz andere Art extrem geil, einfach weil man das ganze Jahr über konstant Leistung abrufen konnte, die man sich natürlich dann auch vorher im Training mit wirklich Blut und Schweiß erarbeitet hat. Und so einen Titel dann zu gewinnen, ist nochmal eine ganz andere Art von geil. Also deswegen ist es schwer zu sagen, was ist davon irgendwie jetzt irgendwie geiler oder was war das besonderste Jahr. Jedes Jahr, was wir bis jetzt Beachsoccer gespielt haben, hat irgendwie seinen eigenen Charme gehabt und irgendwie Momente gehabt, die sich für immer jetzt eingeprägt haben. Und deswegen kann ich das gar nicht so richtig beantworten, ehrlich gesagt.
Du hast angesprochen, ihr habt natürlich eure Titel auch gefeiert. Wie kann man sich so eine Robben-Meisterfeier vorstellen?
Mittlerweile nicht mehr ganz so lang wie am Anfang. Aber da gibt es auch noch natürlich ein paar Videos aus den ersten Jahren. Wenn man sich wenn wir uns nochmal dran zurückerinnern, das Turnier oder der Supercup damals in Berlin. Wir haben da einen Reisebus gemietet für die Fans. Wir sind schon vorgefahren. Die Jungs und Mädels sind dann angekommen in Berlin am Beachsoccerfeld, haben ordentlich Stimmung gemacht und dann haben wir gegen Chemnitz gewonnen, das Ding. Und ja, die Rückfahrt nach Rostock konnte dann eigentlich gar nicht lang genug dauern. Da gab es dann das ein oder andere Kaltgetränk. Und ich weiß gar nicht, wo wir danach noch hin sind, aber es wird auf jeden Fall immer ordentlich gefeiert. Davon könnt ihr schon ausgehen. Ansonsten, wenn wir die Meisterschaft dann hier bei uns in Warnemünde holen, gehen wir immer rüber zu unserem Trainingsplatz. Da ist ein Strandimbiss von unserem Sponsor Möbel Wikinger. Und ja, da dürfen wir dann auch mal ein bisschen länger machen.
Die kommende Saison steht ja aktuell noch in Frage, ob sie überhaupt stattfindet. Wie geht ihr mit der aktuellen Situation um?
Ja, wahrscheinlich so wie alle. Irgendwie versuchen sich alle so ein bisschen fit zu halten, ohne dass man weiß, wofür eigentlich, wann es endlich losgeht. Stand jetzt ist ja zum Beispiel der erste Spieltag immer noch terminiert, also ist noch nicht abgesagt. Dementsprechend arbeiten wir auch so darauf hin, dass wir den ersten Spieltag dann hier bei uns spielen können, auch wenn die Wahrscheinlichkeit natürlich gering ist. Genauso wie mit dem Eurovenez Cup jetzt im Juni. Wir müssen zusehen, dass wir dann da auch international ein bisschen konkurrenzfähig sind. Und ja, jeder macht halt ein bisschen was zu Hause bei sich, geht vielleicht ein bisschen laufen, nimmt auch mal einen Ball mit und geht mal ein bisschen in den Sand. Ja, und dann war es das eigentlich auch schon. Also gerade für mich ist es natürlich jetzt auch nicht so eine einfache Situation. Als Hauptangestellter bei uns im Verein ist natürlich jetzt vom Arbeitsumfang deutlich weniger als sonst die Jahre zuvor, weil wenn am Wochenende einfach nichts ist, was man irgendwie planen kann, ja, ist die Arbeit unter der Woche natürlich auch weniger und ja, dementsprechend schon ein bisschen beschissen, aber da kommen wir schon alle durch irgendwie.
Ja, damit sind wir eigentlich auch schon fast am Ende angekommen, Hansi. Wir haben jetzt noch eine Frage an dich, die wir in Zukunft allen unseren Gästen stellen werden. Und zwar geht es dabei darum, welchen Schritt denn die Sportart braucht oder welcher Schritt oder was muss passieren in der nächsten Zeit, dass sich die Sportart weiterentwickeln kann? Und wo siehst du die Sportart in den nächsten 5 Jahren in Deutschland?
Also ich glaube, ein wichtiger Punkt ist wirklich die Zusammenarbeit und die Akzeptanz mit den Fußballern. Wir sind ja jetzt in der Situation, dass der DFB sich den Beachsoccer angenommen hat. Aber auch in der Situation, dass immer noch die einzelnen Landesverbände natürlich dann angehalten sind, entsprechende Maßnahmen auch umzusetzen. Und die Voraussetzungen in den verschiedenen Bundesländern sind einfach nicht wirklich gleich. Also es ist natürlich auch normal, dass Mecklenburg-Vorpommern andere Ideen zum Beachsoccer hat als beispielsweise Thüringen. Das liegt ja in der Natur der Sache. Aber ich glaube, ein bisschen mehr miteinander anstatt nebeneinander, nebenher, würde schon dem Beachsoccer extrem helfen, gerade was die Entwicklung in den nächsten Jahren angeht, auch in Bezug auf Jugendarbeit, neue Spieler, Qualität der Spieler, Infrastruktur, was die Plätze angeht. Da gibt es ja viele Punkte, an denen noch gearbeitet werden kann. Ich glaube, in den nächsten 5 Jahren werden wir hoffentlich immer noch in Warnemünde die Meisterschaft spielen. Das ist so mein kleiner persönlicher Wunsch, weil es natürlich auch immer extrem geil ist, hier dann so ein Event vor der Haustür zu haben. Genauso wie die EBSL, die 2 Jahre, das war auch mega, auch wenn man da selber nicht gespielt hat. Und ansonsten wünsche ich mir einfach, dass wir weiterhin uns so als Beachsoccer-Familie in Deutschland verstehen, dass wir einen gemeinsamen Weg gehen, trotzdem immer noch unsere eigenen Ideen mit einarbeiten oder einfließen lassen können und an einem Strang weiterziehen, um den Sport weiter nach vorne zu bringen in Deutschland. Das wäre meine Vision für die nächsten 5 Jahre.
Ja, Hansi, dann bedanke ich mich recht herzlich bei dir, dass du unser Gast warst.
Ja, vielen Dank für die Einladung nochmal.
Und wünsche dir auf jeden Fall alles Gute und bleib gesund.
Ja, gleichfalls. Schönen Gruß an die Jungs.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise, die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise, sogar bei vielen Möbeln für draußen, in deinem IKEA und auf IKEA.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.